Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Und wir erinnern in dieser Fazitsendung an den Urknall des Privatfernsehens vor 40 Jahren. Da ging nämlich ein Tag nach PKS RTL Plus an den Start. Eine Revolution mit weitreichenden Folgen, wie wir wissen. Nicht nur was neue Nachrichten und Talkformate, sondern auch schlüpfrige Erotikshows und später auch Reality-Sendungen betraf. Auf eine solche Revolution ist in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz dann wohl doch nicht zu hoffen, obwohl schon sehr lange Reformen angemahnt werden. Immerhin ist nun eine Reform in Kraft getreten. Was sie kann und was nicht, erklärt Stefan Weber, Leiter des Islamischen Museums in Berlin. Peter Magubane ist gestorben, der südafrikanische Fotograf, der seine Kamera einst als Waffe bezeichnete.
I used my camera as my gun.
Ich habe meinen Fotoapparat als Waffe benutzt. Mit ihr habe ich mich selbst geschützt. Und mit ihr habe ich die Menschen Südafrikas vor der Apartheid beschützt.
91 Jahre wurde er alt, dieser Peter Magubane. Und warum seine Kamera wirklich wie eine Waffe wirkte, ihn jedoch nicht immer beschützte, etwa vor staatlicher Gewalt, das erklärt der Galerist Ralf Seipel im Gespräch hier bei Fazit. Und zu Beginn des neuen Jahres feiern wir auch die Betriebskantine. In unserer Serie heute geht es um die Mensa der Uni Saarbrücken, ein echtes Meisterwerk aus Beton. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist eine der größten Kultureinrichtungen weltweit und in der deutschen Museumslandschaft der mit Abstand gewaltigste Tanker, der da unterwegs ist. Entsprechend träge durchhierarchisiert, was seit Jahren zu enormer Kritik und Forderung nach Reformen geführt hat. Denn im großen strukturellen Wirrwarr kommt am Ende das zu kurz, worum es eigentlich geht, nämlich die Museen von Weltrang zum Strahlen zu bringen. Nun tritt die Reform tatsächlich in Kraft, was zumindest auf dem Papier bedeutet, eine Generaldirektion wird es nicht mehr geben. Dafür mehr Autonomie für die Museen, eigene Budgets, eigene Personalentscheidungen. Was das für die Praxis bedeutet, darüber habe ich mit Professor Dr. Stefan Weber gesprochen, dem Leiter des Islamischen Museums im Pergamonmuseum. Guten Abend, Herr Weber.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Wie sieht denn der neu erworbene Spielraum aus, den Sie jetzt haben, und wie nutzen Sie den?
Ja, da sind wir auch gespannt. Das ist ja noch alles etwas, was wir umsetzen müssen. Ein paar Dinge laufen schon. Aber das sind vor allen Dingen Verkürzung der Verwaltungswege. Also man muss sich vorstellen, wenn man eine Ausstellung macht, dann hat man ganz viele Arbeitsprozesse, in denen man drin ist. Finanzen, Bildung, Justizariat für die Verträge, Kommunikation, öffentliche Verwaltung. Das alles in der öffentlichen Verwaltung ist ja immer sehr mühevoll, weil die haben alle ihre Vorschriften. Und so mehr das geschichtet ist und oder vielleicht auch die Entscheidungswege gestaffelt sind, umso komplizierter wird die Aufgabe für die, die es machen müssen. Und die Idee ist, dass man sagt, okay, diese, die die Arbeit haben, die haben ja auch die Kompetenz, die brauchen die Verantwortung und die Ressourcen.
Und haben sie auch mehr Geld dafür?
Ja, das ist vorgesehen, also dass wir eigene Budgets haben, die sind auch schon zugeteilt in dem Sinne und wir bearbeiten die auch schon. Es ist natürlich so, dass jetzt gerade in der Haushaltslage und in dem noch nicht freigegebenen Haushalt es sehr schwierig wird, das genau umzusetzen. Auf der anderen Seite ist das auch mit dem Geld das Problem, weil wir ja diese Probleme auch haben, weil zu wenig Leute bei den SMB und SBK sind. Wir haben da so ein Benchmark
gemacht. Mehrere tausend, ne?
Mehrere tausend sind Beschäftigte bei uns fehlen im Vergleich zu anderen 400 Stellen. Deswegen werden die, also die, auch die in der Generaldirektion vorher oder in der Hauptverwaltung, die geben sich alle Mühe. Die tun ja ihren Job, aber das sind zu wenige Leute für zu viele Aufgaben. Und wir haben so ein Sparmodell gebastelt, wo wir ein paar der Aufgaben, der Kompetenzen direkt in die Häuser reinbringen, sodass wir bestimmte Dinge nicht mehr klären müssen. Also zum Beispiel, wenn Kommunikation bei einer Ausstellungsentwicklung mit dabei ist, dann brauche ich nicht mehr zu erklären, was wir denn eigentlich machen für eine Ausstellung. Und damit sind wieder mehrere Stunden Arbeitsaufwand weniger da, weil ja, all diese Dinge sind ja vielschichtig. Aber wenn das Geld nicht kommt, dann bleibt es beim Alten, weil wir machen jetzt die Finanzen und das Personal sowieso schon mit den entsprechenden Stellen. Aber das Problem ist, ich bin kein Personaler. Wenn diese Dinge von jemand entwickelt werden könnten, geschrieben werden könnten, die in den Museen oder an den Museen dran sitzen, dann haben wir mehr Beinfreiheit und der eigentlichen unseren Kompetenzen, nämlich den Museen, eigentlich Museumsaufgaben zu kümmern.
Okay, und das heißt, Es hört sich so an, als ob im Prinzip statt dass Strukturen zurückgebaut werden, jetzt eigentlich neue Strukturen geschaffen werden. Also Sie haben ja auch gesagt, man braucht jetzt mehr Personal. Es kann ja eigentlich gar nicht sein. Wenn die Wege kürzer werden, dann spart man ja eigentlich Personal ein.
Ja, das sind natürlich bei 18 Museen und 3 Instituten, ist es schwierig. Also wir werden bestimmte Dinge nicht alle an die Häuser binden können, sondern man bräuchte natürlich eigentlich diese ganzen Ressourcen und die ganzen Kompetenzen, müsste man vervielfachen. Deswegen brauchen wir auch eigentlich 400 Leute mehr. Aber da das nicht kommen wird, müssen wir sie wenigstens näher ranholen. Das ist so praktisch die Idee.
Okay, aber Herr Weber, es ist ja doch offensichtlich so, dass es da einen gewaltigen Wasserkopf gibt in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sonst wäre ja auch sozusagen der Schrei nach Reformen, teilweise sogar ja nach Auflösung der gesamten Stiftung vom Wissenschaftsrat nicht so groß gewesen. Wo wird denn jetzt abgebaut?
Das heißt, also
es wird außerhalb der Museen, sage ich jetzt mal.
Das ist also vor allen Dingen wird eine Mittelebene abgebaut. Das heißt, wir hatten ja 2 Verwaltungsebenen. Die Mittelebene wird abgebaut und dann zugeteilt entweder direkt an die Museen oder in die Hauptverwaltung, sodass da dann auch noch die Kompetenzen übergreifend liegen. Das wird immer noch Schwierigkeiten geben, denn diese neuen Aufgaben, die ich eben beschrieben habe, die sind ja noch nicht mal bedacht in der Reform. Das heißt, wir brauchen Stellen, um erst auf der einen Seite den Museumsdienst von der Verwaltung zu entlasten oder sie besser, sagen wir so, die müssen in den Museen drin sind, um sie besser zu machen. Aber auch die neuen Aufgaben besser zu bespielen und besser mit entsprechenden Kompetenzen bedienen zu können.
Okay, also mehr Personal. Verrückt.
Ja, also es ist aber, dass sich dann, weil über die Jahre, über Jahrzehnte gespart worden ist. Also wir haben seit der Wiedervereinigung ja enorm viele Stellen verloren. Die Häuser sind aber extrem gestiegen. Wir haben viel mehr Häuser, die sehr oft, wie zum Beispiel das Haus Bastian, sind wir glücklich, ein Haus zu haben für Bildung. Aber es ist keine einzige Person fest dort angestellt. Das heißt, wir haben ein enormes Wachstum an Museumsinstitutionen, aber einen Abbau an Personal in den letzten Jahrzehnten gehabt, also in den letzten 30, 40 Jahren. Und wir müssten eigentlich wieder diese Häuser mit Stellen füllen, um überhaupt gut agieren zu können oder besser agieren zu können. Wir machen ja nicht alles falsch, aber wir könnten natürlich viel, viel besser werden, wenn wir entsprechend mehr Personen hätten oder sagen wir mehr Konzentration auf die Kompetenzen, die wir eigentlich haben.
Eine Personalie ist ja recht prominent, die es nicht mehr gibt, nämlich die des Generaldirektors. Was würden Sie sagen, wie wirkt sich das aus auf künftige Entscheidungen? Da gibt es ja auch Kritik, die da nämlich heißt, im Prinzip wird eine andere Position gestärkt, nämlich die von Herrn Patzinger.
Ja, das ist sicherlich eine Frage, die dies auszugestalten geht. Herr Patzinger selber hat unser Programm ja immer enorm unterstützt. Wir brauchen diese Personen, die dann diese auf der einen Seite die Unabhängigkeit wahrt, auf der anderen Seite aber natürlich in die Öffentlichkeit Politik hineindrückt, um die Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass bei diesem Prinzip Arbeitskompetenzverantwortung, dass es nicht zu diesen Erlaubnisketten, die es immer führt, dass immer noch alle oben rückbinden müssen, ob das dann auch okay ist, sondern wenn wir diese Entscheidung näher im Haus haben, dann müssen diese Entscheidungen auch stehen mit den Personen, die sie durchführen. Wenn das nicht klappt, dass wir selber dann die Entscheidung treffen und das immer zurückgebunden werden muss, dann sind wir nicht viel weiter.
So, Herr Weber, zum Schluss die Frage, die Wiedereröffnung des Pergamonmuseums, wird die jetzt beschleunigt durch die Reform oder müssen wir vielleicht sogar bis 2050 warten?
Wir öffnen ja in 3 Jahren.
Und einen Teil.
Einen Teil, genau. Das ist der Pergamonaltar, das ist das in der Nordflügel.
Also in so der andere wird 2037 vielleicht eröffnet.
Genau, das liegt ja nicht in unserer Hand, sondern das liegt beim Bauamt und beim öffentlichen Bauen. Das wird immer so verwechselt, würden wir das machen.
Ist leider nicht. War ein Scherz.
Naja. Ja, aber es ist ja auch für uns, das tut uns ja auch, am meisten tut es uns weh, dass es zum Beispiel das Ischtar-Tor so lange nicht zu sehen wird. Und am glücklichsten sind wir, dass es so Möglichkeiten gibt, dieses neue Museum 2027 zu eröffnen, wo wir wirklich, glaube ich, was Innovatives, Neues, und zwar nicht nur berlinweit, sondern international aufbauen.
Stefan Weber, Leiter des Islamischen Museums im Pergamonmuseum über die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Danke Ihnen ganz herzlich, Herr Weber.
Danke Ihnen, Frau Schwarz.
Gestern in den Kulturnachrichten haben wir es kurz gemeldet. Der südafrikanische Fotograf Peter Magubane ist gestorben, geboren 1932 in Johannesburg, dort auch aufgewachsen. Verdingte er sich zunächst als Chauffeur und Bote beim Magazin Drum, wo er dann auch das Fotografieren lernte und wichtige politische Momente und Phasen in der südafrikanischen Geschichte der Apartheid festhielt. Etwa den Marsch auf die Union Buildings oder das Massaker von Sharpeville. Er war auch der erste schwarze Fotograf, der eine Einzelausstellung in Südafrika bekam, 1961. 91 Jahre wurde Peter Magubane alt, ein bewegtes Leben inklusive mehrfacher Haftaufenthalte und Verbannung. Der Galerist Ralf Seipel ist Peter Magubane mehrfach begegnet, unter anderem auch im Rahmen der von ihm geplanten Ausstellung Südafrikanische Fotografie 1950 bis 2010. Und mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Schwarz.
2012, Herr Seipel, war diese Ausstellung in Frankfurt am Main. Peter Magubane, da ja auch schon 80. Wie haben Sie diesen Mann mit dieser Biografie denn erlebt?
Als einen sehr umgänglichen, im Kontrast, weil diese weißen, schneeweißen Haare zu dem doch sehr dunklen Teint, war er auffallend, aber unglaublich zugänglich und zurückhaltend.
Er war bis ins hohe Alter schöpferisch tätig, von den frühen journalistischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen bis zu seiner Reihe African Heritage. Was zeichnet denn seinen Stil aus?
Den kann ich so gar nicht festlegen, weil er hat romantisch fotografiert wie brutal dokumentarisch. Für mich ist er und bleibt er einer der großen Dokumentarfotografen der 50er, 60er, 70er Jahre, die eben genau diesen Höhepunkt der Apartheid, das immer weiter um sich greifende Apartheid-System bis hin zu dessen Zusammenbruch dokumentiert hat, gegen alle Widerstände.
Es gibt ja ein ganz berühmtes Foto von ihm, ein weißes Kind, das auf einer Bank mit der Aufschrift "Nur für Europäer" sitzt, sein schwarzes Kindermädchen auf der anderen Seite der Bank hinter ihm. Ein Bild, das wie ja kaum ein anderes den Rassismus der Apartheid in einer einzigen Szene bündelt. Ist Magubane der wichtige Fotograf dieser Zeit gewesen?
Ja und nein. Also er steht natürlich nicht alleine da. Dieses Foto von Magubane ist mit Sicherheit gut. Es ist fotografisch fantastisch komponiert. Man hat auch indirekt die Apartheidsgeschichte. Es ist für mich aber auch gleichzeitig eine romantische Verklärung der damaligen Situation. Denn die Apartheid war viel brutaler, wie man mit den Sharpeville-Fotos von ihm, wie man mit dem Aufstand 76 in Soweto sehen kann. Das sind einfach Dinge, die da tatsächlich das gesellschaftliche Sein bestimmt haben und nicht diese eine Szene, die wir hier in diesem Bankkind Nanny-Situation wahrnehmen.
Das heißt, Sie würden sagen, seine Dokumentation der politischen Proteste sind bedeutender als solche Alltagssituationen, ja?
Ja, Alltag war natürlich immer, da haben Sie schon recht, aber die politische Repression, die entstanden ist, die durfte ja nicht fotografiert werden. Trump hat ja nur am Anfang, noch bis in Anfang der 60er Jahre, solche Dinge dementsprechend aufgedeckt. Danach war das gar nicht mehr möglich. Es war verboten, Jürgen Schadeberg, der übrigens der erste Fotoeditor vom Drum Magazine war und Peter Magubane mit ausgebildet hat, hat damals schon das Land verlassen. Und Menschen wie Alf Kumalo, aber auch eben Peter Magubane, die sind dorthin gegangen, wo es wehgetan ist, wo sie verhaftet wurden. Sie haben es in Ihrer Anmoderation ja erwähnt, er war mehrfach verhaftet. Man hat ihm die Nase gebrochen, man hat sie zusammengeschlagen. Und das war natürlich das, was uns heute Geschichte näher bringt, weil sie die Zeit wirklich dokumentiert haben.
Vielleicht an dieser Stelle auch noch mal ein paar Worte zu diesem Drum Magazine, das ja ein sehr wichtiges Magazin in Südafrika war. Auch die Bemerkung, dass es in Südafrika ja auch eine unglaubliche Vielfalt und einen Reichtum an Fotografie aus dieser Zeit gibt.
Ja, Drum war insofern unglaublich wichtig, weil der Gründer, Herr Bailey, war einfach ein Erbe. Sein Großvater hatte eine Goldmine und er musste einmal im Monat nur den Scheck abholen. Das war ihm nicht genug. Was können wir machen? Und hat Drum gegründet als Magazin von Schwarzen für Schwarze. Es gab nur zwei Weiße in dem ganzen Team. Das war er als Besitzer und das war der Jürgen Schadeberg als Fotoediteur. Alle anderen waren sozusagen schwarz und sollten ein schwarzes Magazin machen. Und das haben sie auch gemacht, denn wenn man sich die Magazine, und ich hatte das Glück, im Archiv arbeiten zu dürfen und von 1950 bis 60 mir das anzuschauen, wenn Sie sich die Cover anschauen und die Artikel, dann sehen Sie einfach, dass hier am Anfang, gerade in den 50er Jahren, noch die Idee war, ja, auch uns Schwarzen steht diese Gesellschaft offen. Und je mehr die Apartheid um sich griff, umso mehr griff sie auch in diese Zeitungsartikel hinein und bestimmte Dinge waren nicht mehr möglich. Und in der Zeit sind eben die Magubanes und die Alf Kumalos von unglaublicher Bedeutung, weil sie diese Dinge dokumentiert haben. Aber sie haben auch einen Ranjit Kali in Durban der einfach zum Beispiel die Verbrennung der Passgesetze fotografiert hat. Das war ein indischer Fotograf. Sie haben aber auch natürlich mit Jürgen Schadeberg einen Weißen, der das fotografiert hat. Und Dram war das Magazin, was ja eben einer gekauft hat, aber 10 haben es gelesen, denn im Township wurde es weitergereicht. Das heißt, darüber konnten sich die jungen und schwarzen Leute dementsprechend informieren. Denn es ging um Literatur, es ging um Jazz, es ging um gesellschaftliches Sein, es ging um Mode, es ging aber auch um die Passgesetze oder wie werden schwarze Landarbeiter behandelt. Und das war eben, je weiter wir in den 60ern voranschreiten, nicht mehr möglich, weil die staatliche Repression dort eingegriffen hat.
Peter Magubane hat ja seine Kamera auch mal als Waffe bezeichnet im Kampf gegen die Apartheid. Insofern also ein Hinweis darauf, dass Fotojournalismus und auch all das, was zum Beispiel in einem Drum Magazine veröffentlicht wurde, eine hohe Wirksamkeit hatte anscheinend auch.
Es hatte eine hohe Wirksamkeit und Drum gab es ja nicht nur im Süden Afrikas, die hatten nicht nur Büros in Durban und in Kapstadt und in Johannesburg, es gab es später in Westafrika und in Ostafrika. Und wenn wir hier in den 60ern, Ende der 50er, 60er Jahre in Geschichten aus Südafrika hatten, dann kamen die meistens über Drum und über die dortigen Fotografen. Deswegen hatten ja auch die Fotografen wie Magubane und Kumalo später gute Kontakte ins Ausland, um ihre an sich illegal entstandenen Fotos von Demonstrationen oder Mordkommandos in den Westen zu schmuggeln und damit sie dort eben gezeigt werden. Ähnlich wie es ja mit dem berühmten Hector Petersen-Bild ist, wo der erschossene Hector Petersen in den Armen des jungen Schülers weggetragen wird. Das war ja Cover zum Beispiel in der Sowjetunion in Moskau. Aber der Fotograf hat nie wieder ein Foto geschossen. Sam Siemer, den haben wir wieder ausfindig gemacht mit Hilfe von Peter Senft aus Berlin und haben ihn dann nach Berlin geholt, als wir die Ausstellung 60 Jahre südafrikanische Fotografie hatten. Das Foto ist weltweit publiziert worden. Alle haben dran verdient und Sam Siemer hat nie einen Cent davon gesehen.
Ralf Seipel, nach dem Ende der Apartheid wurde Magubane ja, man könnte wohl sagen, Haus- und Hoffotograf von Nelson Mandela. Welche Fotos von dieser Zeit muss man sich denn merken oder sollte man sich mal anschauen?
Also er hat ihn ja schon sehr früh getroffen, nämlich Mitte der 50er Jahre im Treason Trial hat Magubane auch schon fotografiert. Da kennen wir aber überwiegend nur die Fotos von Jürgen Schadeberg aus den frühen Zeiten. Der hat ihn ja schon 50 in seinem Büro fotografiert. Wir kennen dann wiederum das berühmte Nelson Mandela Revisit-Foto, was als Staatsfoto ja umgeht. Das hat auch Jürgen Schadeberg gemacht, weil Jürgen Schadeberg der einzig Weiße war, der sich so früh schon mit Nelson Mandela auseinandergesetzt hat und so lang. Peter Magubane war dann sozusagen der Haus- und Hoffotograf, weil er einer derjenigen war neben Alf Kumalo, die im Land geblieben sind, die nicht gegangen sind oder ins Exil in die Nachbarstaaten. Und dann wollte sich das Land auch in der Form irgendwie ja erkenntlich zeigen.
Wie ist denn Peter Magubane umgegangen mit dem, was nach der Apartheid passiert ist? Nicht alle Entwicklungen in Südafrika waren rühmlich. Hat er sich dazu geäußert, auch als sie sich begegnet sind?
Ja, immer kritischer Begleiter. Das ist ähnlich wie Dennis Goldberg, der ganz früh in Nelson Mandela im Gefängnis saß und am Schluss sagte, ich kann mit bestimmten Entscheidungen dieser Regierung nicht so gut umgehen. Und ähnlich war er. Er hat sich immer gewehrt gegen soziale Ausgrenzung, gegen Vetternwirtschaft, gegen Korruption. Das war immer etwas, was vielen dieser alten Herren, wie ich sie heute nennen würde, die aus der Generation kommen, each one teach one, die das gestört hat. Denn die hatten keine Möglichkeit der Bildung. Und deswegen haben die ja immer gesagt, alles, was ich weiß, gebe ich einfach mal an den Nächsten weiter und dann reiche ich den weiter, damit ein anderer ihm was erzählt. Und diese soziale, auf Bildung hin orientierte Gesellschaftsform, die war ihm auch unglaublich wichtig.
Ralf Seipel über den verstorbenen Fotografen Peter Magubane. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch,
Herr Seipel. Nicht zu danken, Frau Schwarz, und Ihnen einen schönen Gruß in die Hauptstadt.
Früher waren Kantinen sehr funktional und heute sind sie mehr und mehr auch so eine Art Coworking Station und ein Ankerplatz. Der ist vielleicht so ein bisschen das Wohnzimmer im Unternehmen, wo man sich gerne aufhält.
Essen, Nebensache. Kantinen mit Charakter.
Kantinen mit Charakter, unsere neue Serie hier bei Fazit, ausgegebenem Anlass. steht die Kantine doch nach wie vor in Verruf, schlechtes Essen in seelenlosen Räumen anzubieten. Kein Wunder also, dass in Zeiten von Homeoffice manche Betriebe dann auch über die Abschaffung der Kantinen nachdenken. Aber man kann die ganze Sache auch genau andersherum betrachten. Und da zeigen die modernen Tech-Unternehmen, wie es geht. Hol die Mitarbeiter zurück zum Arbeitsort, indem du mit einer tollen Kantine und anständigem Essen lockst. Einige solcher Kantinen werden wir vorstellen in den kommenden Tagen. Nicht alle sind brandneu. Heute zum Beispiel geht es nach Saarbrücken auf den Unicampus. Dort wurde 1970 eine Mensa im brutalistischen Stil eröffnet. Schauen Sie sich's am besten gleich mal im Netz an. Aus dem Saarland berichtet Anke Schäfer.
Riesig ist der Speisesaal der Mensa auf dem Campus der Universität des Saarlandes. Man isst an Stahltischen unter den geometrischen Skulpturen des Bildhauers Otto Herbert Hayek. Die sind aus Holz, hängen von der Decke und leuchten in den Primärfarben Rot, Gelb, Blau, aber auch Orange und Weiß. Rundum ist der hohe Saal verglast mit einer riesigen Fensterfront. Architekt Walter Schrempf entwarf die Mensa in den 1960er Jahren im Stil des Brutalismus. Er gab ihr den Charakter einer Burg, sagt seine Tochter Mona Schrempf.
Sie lag ganz allein wie ein Solitär auf einem Hügel, umgeben von Wald, den man ein bisschen roden musste, damit genug Platz war für den 60x60 großen Bau. Aber ringsherum war Wiese und frei. Und sie stand da praktisch wie eine Burg ganz allein auf dem Berg.
Inzwischen hat die Mensa aber ihren Burgcharakter verloren. Es stehen viele neuere Gebäude um sie herum. Doch immer noch können die Studierenden aus einigen der riesigen Fenster auf den Wald der umliegenden Hügel blicken. Die denkmalgeschützte Mensa ist auf dem Campus der Universität des Saarlandes so etwas wie der Mittelpunkt. Der Ort, an dem nicht nur gegessen, sondern auch über BAföG-Anträge entschieden wird und an dem sich auch zwei Kindertagesstätten befinden. Mona Schrempf spricht von der Mensa, als wäre diese eine Grande Dame. Sie ist
Begegnungszentrum, Versorgungszentrum, und das ist sie seit 50 Jahren. Und das macht sie eigentlich ganz gut. Wenn man so nachdenkt an die Seminarräume, erinnert man sich weniger. Es ist wirklich dieser Raum, der sehr viel Raum einfach bietet für Begegnung, Dialog, Austausch.
Im Dialog und im intensiven Austausch standen über 5 Jahre in der Bauzeit auch der Architekt Walter Schrempf und der Bildhauer Otto Herbert Hayek. Walter Schrempf hatte den Wettbewerb für die Saarbrücker Mensa 1963 gewonnen.
Er hatte diesen Multifunktionsbau, sag ich mal, sehr klassisch konstruiert. Oder man kann auch sagen, eher wie ein Kasten. Aber meinem Vater war auch klar, dass dieser riesige Speisesaal, der ja über 2100 Quadratmeter groß ist und über 5,5 Meter hoch, ja, etwas braucht.
Also fuhr Schrempf 1964 auf die Documenta nach Kassel. Er lebte dort eine begehbare Plastik des Bildhauers Otto Herbert Hayek, kontaktierte Hayek, und ein halbes Jahr später kam dieser nach Saarbrücken.
Mit einem fertigen Modell der Mensa, so wie er sie sich vorgestellt hat. Es war unglaublich, im Maßstab 1:50, 2x2 Meter groß. Und alle waren begeistert. Also zumindest mein Vater war völlig begeistert.
Aktuell werden hier täglich etwa 3500 Essen ausgegeben. Aber nicht alle sind von dem Gebäude begeistert.
Ja, also es ist im Saarland sehr unpopulär.
Warum?
Habe ich auch von dir übrigens noch von keinem gehört.
Doch. Also weil die Farben sind nicht so beliebt. Es ist hier sehr laut. Es ist irgendwie ein bisschen unübersichtlich.
Ja, es ist schon unübersichtlich. Das kann man jetzt nicht ganz leugnen, wenn man die Tische mit seinen Bekannten oder so sucht. Das ist laut, das stimmt zwar auch, aber das habe ich eigentlich noch nie gestört. Ich fand eigentlich immer, das hat ein bisschen Charme, dass man hier die ganze Studentenschaft um sich herum hört.
Und da geht das, was der Mann sagt, im Lärm unter. Mona Schrempf kennt die Kritik an der Mensa und hat jetzt im Foyer eine Dauerausstellung initiiert, dazu eine App, die über das Bauwerk informieren soll. Tatsächlich aber ist der Lärm in dieser Stahlbeton-Mensa, die doch ein Ort des Dialogs sein will, ein Problem. Es gäbe aber Möglichkeiten, den Schall zu dämmen.
Man könnte zum Beispiel schalldämpfende Filzpaneele in den Raum hängen. Und ich wünsche mir natürlich, dass wenn die Mensa saniert wird, endlich, hoffentlich bald, dass diese Problematik mit aufgegriffen wird.
Seit vielen Jahren ist der Eingangsbereich der Mensa eingerüstet. Betonbrocken könnten herabstürzen. Die Sanierung ist unumgänglich. Wann kommt sie? In lokalen Medien wurde im vergangenen Sommer vermutet, mindestens 50 Millionen Euro könnte sie kosten. Der Sprecher des Finanz- und Wissenschaftsministeriums des Saarlandes will das nicht bestätigen. Derzeit sei es noch nicht möglich, belastbare Aussagen zu Kosten und Realisierungszeiten einer möglichen Sanierung zu treffen. Man führe aber derzeit eine Bedarfsplanung durch, die bis Mitte des Jahres abgeschlossen werden soll.
Anke Schäfer über die Unimensa in Saarbrücken von Walter Schrempf. Spektakulärer Raum, obgleich ja akustisch etwas schwierig. Morgen in unserer Fazitserie Kantinen mit Charakter geht's ins Schmock, die Kantine des Volkstheaters München.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Kulturpass für junge Leute soll künftig deutsch-französisch aufgestellt werden. Das plant Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Die Grünen-Politikerin sagte der Nachrichtenagentur dpa, französische Kulturpassbesitzer sollten in Deutschland von dem Angebot profitieren können und umgekehrt. Seit dem Start im Juni hätte es sich vor allem für Buchläden und Kinos gelohnt, sagte die stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates, Schulz, im Deutschlandfunk Kultur. Die Umsatzzahlen seien deutlich gestiegen.
Man muss sich vorstellen, ein junger Erwachsener geht in die Buchhandlung, die er vielleicht bislang noch nicht so intensiv genutzt hat, und holt eben nicht nur das Buch ab, was vorher bestellt wurde, sondern kommt ins Schmökern, sieht dieses, jenes, noch was Interessantes, und woraus sich dann halt auch weitere Umsätze ergeben oder weitere Käufe ergeben. Das ist, finde ich, schon eine ganz tolle Sache. Ähnlich ist es ja im Kino. Man sitzt dort.
Gabriele Schulz, stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrats. Ende 2023 ist das Copyright von Disney auf die erste Version der Comicfigur Mickey Mouse ausgelaufen. Und seit Beginn des neuen Jahres sind schon mehrere neue Versionen der Mickey-Figur Steamboat Willie aus dem Jahr 1928 aufgetaucht. Etwa wurde ein Trailer für einen Slasher-Film veröffentlicht, in dem ein maskierter Killer als Mickey Maus verkleidet auftritt. In einem weiteren Horrorstreifen ist Mickey mit Blutflecken übersät zu sehen. Außerdem wurde ein neues Videospiel veröffentlicht, in dem ebenfalls Steamboat Willie vorkommt. Mit dem Ende des Urheberrechtsschutzes dürfen Cartoonisten, Romanautoren und Filmemacher nun die frühesten Versionen von Mickey und Minnie Maus frei verwenden und auch abwandeln. Der Schöpfer der Science-Fiction-Serie Star Trek, Gene Roddenberry, findet seine letzte Ruhestätte im Weltraum. Eine Rakete soll die Überreste des 1991 verstorbenen US-Drehbuchautors und TV-Produzenten ins All bringen. Ebenso die seiner Frau und drei verstorbener Hauptdarsteller der Originalserie, die in Deutschland Raumschiff Enterprise hieß. Am 8. Januar würde eine Rakete mit Gedenkkapseln vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus starten, teilte die Firma Celestis mit. Sie bietet sogenannte Memorial Space Flights an. Die im All freigesetzten Kapseln enthalten demnach Asche oder DNA-Proben der Verstorbenen.
Die Kunstsammlungen Chemnitz haben seit Beginn des Jahres eine neue Generaldirektorin. Sie heißt Florence Turmes, stammt aus Luxemburg, hat zuletzt das Museum Ostwall im Dortmunder U geleitet und war davor Leiterin der Abteilung Programm in den staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Eine Rückkehr nach Sachsen also, wenn man so will, auf einen Posten, den Frederik Bussmann zuvor innehatte. Bussmann hat sich in das Stadtgeschehen eingemischt, ist mit Kunstaktionen auch ganz bewusst in den Stadtraum gegangen und er wurde auch massiv von rechts angefeindet und sogar verprügelt. Über ihre neue Aufgabe konnte ich mit Florence Turmes vor der Sendung sprechen. Hallo und guten Abend.
Ja, hallo, herzlichen Abend.
Von Dresden nach Dortmund, von Dortmund nach Chemnitz. Was hat Sie gereizt, diesen Posten anzunehmen?
Ja, ich habe 5 Jahre in Dresden gearbeitet und bin ja dann für 2 Jahre nach Dortmund gegangen und habe aber auch gemerkt, dass das Arbeiten hier in Sachsen doch anders ist und eine größere Sinnhaftigkeit hat, auch in diesem Sinne, dass das Publikum breiter aufgestellt ist, dass man auch ganz gut hier mit den Menschen diskutieren kann und ins Gespräch kommen kann über Kunst und Kultur. Und Dortmund ist auch eine super tolle Stadt und am liebsten hätte ich mich auch zweigeteilt, aber die Sammlungen hier in den Kunstsammlungen Chemnitz sind so toll und das war eine einmalige Gelegenheit. Natürlich auch mit Hinblick auf die Kulturhauptstadt 2025 war das eine einmalige Chance und deswegen bin ich zurückgekehrt.
Und wenn Sie von Sinnhaftigkeit sprechen, an was denken Sie da?
Ja, da denke ich auf jeden Fall auch daran, dass man das Museum demokratisch denkt, wie Friedrich Bussmann das auch gemacht hat, wie wir das auch in Dresden in Teilen gemacht hatten mit Programmen wie Museen als Aktivorte der Demokratiebildung. Da geht es darum zu sehen, wie kann man über Kunst und Kultur auch über Werte diskutieren, zum Beispiel über Bilder debattieren. Und da geht es nicht nur um das Ästhetische oder eine gewisse Form von elitärer Kunst, sondern wirklich eher auch so um gesellschaftliche Inhalte, um gesellschaftliche Fragestellungen, die stärker zum Trage kommen.
Und wie holen Sie die Leute ins Museum rein, die sonst vielleicht sich solche Fragen gar nicht stellen würden?
Ja, also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ein Mittel, mit dem ich schon gearbeitet habe, sind Beiräte mit Bürger und Bürgerinnen, dass man repräsentative Menschen aus der Stadtgesellschaft auswählt und mit dem gemeinsam diskutiert, was fehlt dem Museum, wie kann man das Museum stärker öffnen. Etwas anderes ist natürlich auch das Digitale, was ja auch stärker jetzt kommen wird, dass man über digitalen Medien versucht, nochmal ein breiteres Publikum zu erreichen und dann aber auch analoge Angebote schafft, um die Menschen ins Museum reinzuholen. Ein anderes Mittel, mit dem wir auch in Dresden gearbeitet hatten, ist das dezentrale Museum. Dass man sagt, das Museum geht auch raus. Und das gibt's ja hier in Ansätzen auch schon mit dem Open Space zum Beispiel, was ja auch ein Ort innerhalb von Chemnitz ist, wo Menschen zusammenkommen können und diskutieren können, ohne dass man das Gefühl hat, man geht jetzt in ein Museum rein, was auf den ersten Blick doch vielleicht mit den historischen Gebäuden oder Gemäuern vielleicht abschrecken könnte oder verschiedene Menschen noch nicht reingehen könnten.
Macht Ihnen die Situation, die in Sachsen herrscht, auch ein bisschen Angst, also auch gerade mit Blick auf Ihren Vorgänger?
Eigentlich nicht. Ich finde, die Situation ist auf jeden Fall eine spannende. Die Zeit, in der wir leben, ist allgemein eine spannende. 2024 ist ja das Jahr der Wahlen, ob es jetzt die USA, Russland oder Portugal, Österreich sind. Da passiert ja unglaublich viel. Natürlich auch hier in Sachsen gibt es die Wahlen für den Freistaat Sachsen. Und da wird sich natürlich so einiges noch tun. Aber das ist etwas, wo es ja auch umso interessanter ist zu arbeiten und dem Ganzen auch ein positives Bild entgegenzustellen.
Sie sind ja recht bewandert mit der sächsischen Museumslandschaft, sind damals von Dresden aus auch viel rumgereist mit eigenen Projekten. Was würden Sie sagen, welche Rolle nimmt die Kunstsammlung Chemnitz da ein?
Also es gibt neben Dresden, Leipzig, gibt es eben Chemnitz und das sind so die 3 großen Städte, die es in Sachsen gibt und da spielen die Kunstsammler natürlich eine sehr wesentliche Rolle. Und auf jeden Fall wollen wir nochmal versuchen, stärker uns mit der Region zu verzahnen. Das ist ja etwas, was auch schon angelegt ist bei der Kulturhauptstadt, dass man sieht, wie die Kunstsammlung Chemnitz da nochmal stärkere Kooperationen machen können mit unterschiedlichen ausgewählten Museen und Sammlungen. Sachsen ist ja eines der Bundesländer, wo es unglaublich tolle Museen gibt, ganz spezifische Museen auch, wie der Frohnhauer Hammer zum Beispiel, das Damastmuseum, das Naturalienkabinett in Waldenburg, da hat man ganz tolle Sammlungen eigentlich hier und es bietet sich auch an, stärker Kooperationen zu machen, in Kooperationen zu denken, weil die finanziellen Mittel werden ja auch nicht größer werden die kommenden Jahre und dass man da eher auf Synergien geht. Und in diese Richtung möchte ich auf jeden Fall weiterarbeiten.
Der Blick in die Kunstgeschichte ist Ihnen ja offenbar wichtig und liegt Ihnen am Herzen. Auch die DDR-Geschichte?
Ja, auf jeden Fall. Das ist etwas, was ich auch auf jeden Fall machen möchte, stärker nochmal mit der Region zu arbeiten, auch zu sehen, wie kann man das weiterführen, was Friedrich Bussmann gemacht hat mit der Ostmoderne zum Beispiel. Ganz konkret gibt es natürlich hier tolle Künstler, wie zum Beispiel Martha Schrag, was eine der wenigen weiblichen Expressionistinnen war, die auch bekannt sind und die man auf jeden Fall nochmal stärker hervorheben kann. Aber natürlich dann auch sowas wie Wolfgang Mattheuer, wo in den Kunstsammlungen der gesamte grafische Bestand ist und 2027 wäre ja 100 Jahre alt geworden. Und das sind wichtige Positionen auch aus der DDR-Zeit, die man auf jeden Fall nochmal zeigen sollte und muss.
Inwiefern kann denn die Geschichte, also jetzt nicht nur die DDR-Geschichte, auch Antworten auf gegenwärtige Fragen geben?
Ja, ich glaube, man kann unglaublich viel daraus schöpfen. Wir haben hier zum Beispiel jetzt ab Juli eine Ausstellung zu Hanna Becker vom Rad. Das war eine Galeristin, Künstlerin, die zum Beispiel auch mit Karl Schmidt-Rottluff bekannt war und die während des Zweiten Weltkriegs heimliche Ausstellungen gemacht hatte, also unter dem Radar von dem NS-System. Und das sind natürlich wichtige Momente, auch in der Kunstgeschichtsschreibung, aber natürlich auch in der Geschichte selbst, die man hervorheben kann.
Mhm. Chemnitz ist 2025 auch Kulturhauptstadt. Sie haben das bereits erwähnt. Das Programm wird sicherlich schon stehen. Können Sie sich da als neue Generaldirektorin noch einbringen?
Genau, das Programm steht schon. Ich muss sagen, ich bin sehr glücklich mit dem Programm. Das sind ganz tolle Projekte, die da stehen. Das ist einmal Munk und die Angst. Auch da wiederum die Frage, was können wir lernen von Munk, so im positiven wie im negativen Sinne, der Umgang mit der Angst. Dann gibt es ein Projekt zu European Realities, also die auf europäischer Ebene nochmal die Realismen sich angeschaut. Das ist natürlich auch für den europäischen Gedanken wichtig, solche Projekte zu machen. Und dann gibt es noch ein Projekt mit den Autodidaktinnen und Autodidaktinnen, wo es darum geht, sich die Frage zu stellen, wer war Künstler und Künstlerin? Und zum Beispiel auch, welche Rolle haben die Frauen eingenommen, die damals noch nicht an die öffentlichen Kunstakademien gehen konnten und dort studieren konnten? Und das sind spannende Projekte. Ich kann mir durchaus vorstellen, nochmal über ein Veranstaltungsprogramm einzelne Stränge vielleicht zu stärken. Aber im Moment geht es hauptsächlich mal darum, diese großen Projekte weiter zu verfolgen und auf die Beine zu stellen. Genau.
Florence Turm ist neue Generaldirektorin der Kunstsammlung Chemnitz. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch an Sie.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ihnen allen wünscht die PKS ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Für die Weiterentwicklung des Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland ist dies heute ein ganz besonderer Tag.
Klingt erstaunlich tröge, diese erste Begrüßung im Privatfernsehen von Jürgen Dötz, dem Geschäftsführer von damals vor 40 Jahren PKS, dem späteren Sat.1. Am 2. folgte dann RTL Plus. Und damit war 1984 das wahrscheinlich wichtigste Jahr für das deutsche Privatfernsehen. RTL Plus war ja zunächst ein Ableger von Radio Luxemburg in den 90ern, wurde dann RTL daraus, heute ein großes Unternehmen und die meiste Zeit der private Fernsehsender mit den höchsten Marktanteilen in Deutschland. Kevin Barth blickt zurück und dabei zunächst auf einen der wichtigsten Verantwortlichen der ersten Stunde.
Es ist nicht nötig, dass man mit Milliarden Marksummen auch umgeht, sondern man kann auch mit wesentlich geringeren Mitteln ein Fernsehprogramm auf die Beine stellen,
sagt Programmleiter Thomas Wilsch kurz vor dem Start von RTL Plus in einem regionalen Fernsehsender. Rund 200.000 Haushalte in Luxemburg und Umgebung können zunächst über Antenne zuschauen. Die erste regelmäßige Sendung heißt 7 vor 7 und zeigt Nachrichten. Kurz und knapp, mit einer anderen Ansprache als bei den Öffentlich-Rechtlichen.
Die Bilder des Tages, Schneechaos, die Eingeschlossenen vom Spitzingsee sind wieder frei. Arbeitszeitstreit, in der SPD-Baracke fliegen die Fetzen.
Auch sonst ist RTL Plus ein bisschen lauter und frecher und bricht mit Konventionen. Das zeigt zum Beispiel die Erotik-Spielshow Tutti Frutti. Moderator ist Hugo Egon Balder, der auch dadurch für viele Jahre zu einem Gesicht des Senders wird.
Und es hätte damals, glaube ich, niemand gedacht, dass dieser kleine RTL Plus-Sender mal so groß wird. Also es war alles Handarbeit, es gab keine Quoten, es war ein großer Mut, es war ein großer Spaß und wir hatten großes Glück, mit Dr. Thome einen Chef zu haben, der genauso einen Spaß hatte wie wir.
1992 wird aus RTL Plus RTL. Der Sender sitzt inzwischen in Köln, weil es dort bessere Sendefrequenzen gibt. In diesem Jahr entsteht auch die erste Daily Soap, die sogar noch heute läuft.
Die erste tägliche deutsche Superserie.
Das Leben kann sehr hart sein.
Wir erleben sie, gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Ein weiterer Meilenstein ist die erste deutsche Talkshow, die ebenfalls RTL sendet.
Adoption, falsche Mutter, echte Liebe. Unser Thema heute bei Hans Meiser, eine Stunde live aus den Studios in Köln.
Immer wichtiger wird auch der Sport für RTL. Auch hier fährt der Sender mit seinen Übertragungen gute Quoten ein und erfindet den Live-Sport im TV teilweise neu.
Es ist aus, Henry Maske ist Weltmeister.
Sven Hammerwald gewinnt mit 1,5 Meter Vorsprung auch im Bischofshofen.
Michael Schumacher in der letzten Kurve kommt über die Linie und ist zum 5. Male Formel 1 Weltmeister.
Formate ins Programm nehmen, die bis heute bleiben, ist vielleicht das große Erfolgsrezept. Ende der 90er löst Günther Jauch zum Beispiel einen Quizboom aus.
Wer hat das Glück auf seiner Seite?
Wir spielen um 64.000 und haben keine Ahnung.
Und am Ende die Frage aller Fragen.
Wer wird Millionär? Der spannendste Weg zu Ihrer Million.
Und seit 2004 schauen Jahr für Jahr Millionen Deutsche dabei zu, wie halbwegs Prominente in einem australischen Dschungel skurrile Aufgaben lösen.
Ich bin ein Star! Holt mich hier raus!
Und andere Formate tauchen dann nach Jahren auf einmal wieder auf. Zum Beispiel am Nachmittag, der für RTL lange Zeit ein Problem ist, erklärt Programmgeschäftsführerin Inga Leschek.
Das führte dazu, dass 70 Programme pilotiert wurden, von denen sogar 45 ausgestrahlt worden sind. Und am Ende sind wir wieder bei den Gerichtsshows. Einfach weil dieses Publikum am Nachmittag gesagt hat, da ist etwas Vertrautes, da sind Menschen, die ich kenne. Die wertvolle Freizeit investiere ich dann in etwas, von dem ich weiß, dass ich nicht enttäuscht werden werde.
Aber nicht jedes Sendergesicht bleibt an Bord. Hugo Egon Balder etwa fühlt sich irgendwann nicht mehr wohl.
Also diese ganze freundschaftliche Atmosphäre war plötzlich nicht mehr da. Es war eine reine Arbeitsatmosphäre. Die Türen waren auch nicht mehr offen, wie sie vorher immer offen waren. Dann habe ich im Jahr 2000 mir gedacht, das ist nichts für mich und habe gekündigt. Da habe ich auch viel Geld verzichtet, aber ich habe es halt gemacht.
Viel Geld fehlt auch RTL gerade, weil der Werbemarkt immer weniger abwirft. Potenzial sieht Programmgeschäftsführerin Inga Leschek deshalb vor allem auf einem Ausspielweg.
Zweifelsfrei geht die lineare Sehdauer schon seit Jahren zurück. Daher ist genau jetzt die Zeit, in der wir unsere liebgewonnenen Fernsehmarken ins Digitale, also zu unserer Streaming-Plattform RTL Plus, transformieren müssen. Und das gelingt uns bisher schon ganz gut. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir damit auch in der Zukunft erfolgreich unterwegs sein werden.
10 Millionen Online-Abonnenten möchte RTL bis Ende 2026 erreichen. Ein ambitioniertes Vorhaben. Aber wer hätte 1984 den Programmverantwortlichen geglaubt, dass sie mit vergleichsweise kleinem Budget so erfolgreich sein können?
2. Januar 1984. Vor 40 Jahren startete RTL Plus. Kevin Barth erinnerte an den Beginn des Privatfernsehens und an den Sender. Und wir schauen an dieser Stelle in die gedruckten Zeitungen von morgen zusammen mit Hans von Trotha.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Was so alles unter Druck geraten kann? Im Ernst unter Druck geraten könnte bei Deutschland, und zwar falls Trump ins Weiße Haus zurückkehrt. In der Süddeutschen legt Joachim Kepner dar, warum seiner Meinung nach Deutschland aufrüsten muss, um den Frieden zu schützen, frei nach dem Sprichwort Si vis pacem, parabellum. Wenn du den Frieden willst, sei auf einen Krieg vorbereitet. Ansonsten geraten aktuell in diesem Januar unter Druck Mickey Maus, der Januar, die Mitte und sogar die Wiederholung. Für die Rettung gibt es die Feuilletons, die allerdings nach den nachrichtenarmen Feiertagen selbst unter Druck sind. Dass der Welt versucht, den Januar zu retten, dass der FAZ die Mitte, die Süddeutsche die Mickey Maus, die Taz-Kultur die Wiederholung und alles nur, weil gerade Neujahr war. Dabei ist die Einzige, die wirklich ein Problem damit hat, Mickey Maus, wenn auch nur die Urversion von vor 1928. Für die ist mit diesem Datum das Urheberrecht abgelaufen, wie David Steinitz in der Süddeutschen erklärt. Die Frage, wo die Grenze zwischen alter und neuer Maus verläuft, werde vermutlich schon bald die Gerichte beschäftigen. Melanie Mühl stellt in der FAZ die Frage, wie schlecht geht es uns wirklich? Sie stellt fest, die Mittelschicht fürchtet sich vor dem sozialen Abstieg und schätzt sich gleichzeitig ärmer ein, als sie ist. Von Statusinkonsequenz ist die Rede, davon, dass alle zur Mittelschicht gehören wollen, auch die Oberschicht, weil wir kulturell eine Gesellschaft des erwünschten Ausgleichs sind. So zitiert Melanie Mühl den Soziologen Holger Lengfeld, der zudem feststellt, dass die Mitte immer kleiner wird. 2018 gehörten dazu 64% der Deutschen, 1970 noch 70%. Allerdings habe die Schrumpfung Anfang der Jahre nach 2000 stattgefunden, da, so der Soziologe, sei die Mitte erheblich unter Druck geraten. Spontan wünscht man da der Mitte, weil man sonst nicht viel für sie tun kann, für 2024 alles Gute. Wie auch dem Januar. Denn Peter Praschl ereifert sich in der Welt. Denken Menschen wirklich, dass sich die letzten 10 Monate durch ein Datum auslöschen lassen und am 1. Januar etwas Neues beginnen kann? Hat es der Januar verdient, dass er die Arschkarte unter den Monaten gezogen hat? Wäre er ein Mensch, müsste man ihn sofort in eine Traumatherapie schicken und ihm erklären, dass nicht einmal der April oder der September schaffen könnten, was ihm zugemutet wird, glorioser Neubeginn und Hoffnungsträger zu sein. Vielleicht, so Januar-Freund Praschl in der Welt, vielleicht ist es also das, was du tun solltest, ein wenig Erbarmen für den Januar erbitten und eine #SaveJanuary-Kampagne starten, schon damit du unter deiner Kuscheldecke liegen bleiben kannst. Darum geht es also. Und natürlich darum, dass nach den Feiertagen alles weggeputzt ist, worüber man eine Kolumne schreiben könnte. In der Taz geht Volkan Ağar angesichts dieses Problems in die Offensive, nachdem er festgestellt hat, dass er dabei war, das Gleiche zu schreiben wie letztes Jahr zu diesem Datum. Nämlich, wie der Kollege in der Welt ja auch, etwas über Vorsätze. Nur halt für die Taz. Und das klingt so. Immer geistert da ein Wunsch nach Veränderung herum, dem ich nicht traue, weil ich ihn unrealistisch, selbstoptimierungswahnsinnig oder gleich verlogen finde. Während er letztes Jahr knackig konstatierte, Vorsätze sind für Systemopfer, flüchtet Volkan Ağar vor der Wiederholung in ein Lob der Wiederholung. Die Wiederholung sei das eigentliche Problem, das über allem schwebt, was jetzt zum Jahreswechsel an Unbehagen und inneren Konflikten hochkommt. Die Neujahrsvorsätze sind dabei nur ein Element des immer gleichen Zyklus namens Jahr, auf das dann früher oder später weitere Elemente wie zum Beispiel Nichteinhaltung der Vorsätze, Enttäuschung und Frust folgen. Neues Jahr, gleicher Film, nur dass der Film immer noch ein bisschen brutaler wird. Das Neue aus der Wiederholung heraus umarmen, empfiehlt der Taz-Kolumnist ein wenig kryptisch aus der Taz heraus. Bevor wir darüber oder über den Unterschied zwischen alter und neuer Maus oder gar über Januar-Bashing zu lang nachdenken, warten wir auf die Feuilletons von morgen. Da ist der erste Druck dann schon mal raus.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.